Hallo, schön, dass du da bist. Bevor es mit meiner Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich auf ein anderes Format aufmerksam machen. Selbsthilfe hat Stimme. Ein Podcast, in dem es um Schicksale geht, aber eben auch um Lebensfreude, Zusammenhalt und Unterstützung. Selena Herr spricht mit Menschen über ihr Leben mit chronischen Erkrankungen, Süchten oder psychischen Herausforderungen. Es geht um persönliche Erfahrungen in Selbsthilfegruppen und wie und warum diese ihren Alltag maßgeblich verbessern. Außerdem klärt sie darüber auf, wie man seine eigene Selbsthilfegruppe gründen kann und räumt mit Vorurteilen gegenüber Betroffenen auf. So entsteht Sichtbarkeit für Themen von A wie Autismus über E wie Endometriose bis hin zu S wie Schlaganfall. Ehrlich, authentisch, wirksam. Hör doch mal rein in Selbsthilfe hat Stimme. Auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge.
Hast du schon einmal was von dem Beruf der Sterbeamme gehört? Kennst du eine Traueramme? Oder warst du vielleicht sogar schon mal in einem Sterbekabarett? Das alles ist dir zu gruselig, nicht dein Thema. Am Ende geht uns das ja alle was an. Es heißt, je mehr Klarheit wir über Tod und Sterben gewinnen, desto mehr beschäftigen wir uns mit dem Leben. Diese kostbare Zeit zwischen Geburt und Sterben wird dadurch bunt, intensiv und heiter. Endlich Leben. Da steckt die Freude am Leben und das Ende mit drin. Endlich. Wer einmal die Begrenzung, das Ende deutlich gespürt hat und im Tod geradezu noch von dem Schippchen gesprungen ist, hat danach meistens mehr Bewusstsein fürs Leben. Ab der Geburt ist klar, es gibt doch ein Finale. Damit es eher ein Happy End werden kann, lohnt es sich, in die für uns eher dunkle Seite etwas mehr Licht hineinzubekommen und damit Angst und Schrecken zu mindern. Nach einem Trauerfall 2004 hatte ich mein Lachen verloren. Für ein ganzes Jahr war es komplett verschwunden. Dank Lach-Yoga wurde es wieder reanimiert.
Sehr gut, yeah!
Seitdem beschäftige ich mich intensiv mit den Themen Lachen und Weinen, Trauer und Lebensfreude. So freue ich mich sehr, Karin Simon in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Sie ist Expertin für die Verknüpfung unserer Lebens- und Sterbephasen bis zum Tod und das mit viel Humor, Witz, Wagemut und beschwingter Heiterkeit plus Herz. Liebe Karin, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch unseren HörerInnen vor.
Ja, hallo, liebe Silvia. Danke, dass ich hier mitmachen darf. Ja, mein Name ist Karin Simon. Ich habe jetzt das Alter von 65 erreicht und bin immer noch Vollgas unterwegs im Leben. Ich bin 35 Jahre Krankenschwester gewesen und habe mit 50 das einfach nicht mehr geschafft, psychisch nicht, körperlich nicht, und habe mich dann zur Heilpraktikerin für Psychotherapie ausbilden lassen. Und dann hat die Praxis hier das Laufen angefangen und da waren ganz viele Menschen, die den Tod vor den Augen hatten, schwerst erkrankt und aber auch Trauernde. Dann habe ich beschlossen, mich noch kompetenter zu machen und habe die 2-jährige Ausbildung zur Sterbeamme, Trauerarm. Dann kam mit der Zeit noch die freie Trauerrednerin dazu und Kabarett habe ich schon immer gemacht. Seit meinem 18. Lebensjahr stehe ich auf den Bühnen. Und jetzt, ja, hat sich das, ist das so zusammengewachsen, meine Berufstätigkeit mit der Musik. Ich schreibe eigene Lieder übers Sterben und übers Trauern und bin mit einer 4-köpfigen Band unterwegs, mittlerweile in ganz Deutschland.
Ich habe eine Frage zu dem Begriff Amme. Also ich verbinde eine Amme immer mit Babys. Und was ist das jetzt mit der Sterbe- und der Trauerarme und Lebensamme? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, was verbindet man mit einer Amme? Eine Amme nährt, eine Amme hilft, eine Hebamme hilft, einen Menschen unter Schmerzen auf die Welt zu bringen. Und die Sterbeamme steht am anderen Zipfel der Wurst. Die Wurst hat nämlich zwei Enden. Ja, und die Sterbeamme begleitet Menschen unter Schmerzen manchmal hinüber in ein anderes Leben. Wenn man das so überlegt, gehen wir ja ab der Geburt schwanger mit dem Tod. Die Schwangerschaft hat drei Abschnitte, so wie auch unser Leben. Und wenn man das gegenüberstellt, die Schwangerschaft und die Geburt, wie der Sterbeprozess und der Tod, sieht man ganz viele gleiche Momente der Begleitung.
Ja, es leuchtet ein. Das ist interessant, das sich nochmal so anzugucken.
Ja.
Ja, die Amme, die nährende und begleitende, ne? Und stärkende, ja. Unter Schmerzen, ja. Das ist beide Zeiten, ne? Man kommt unter Geschrei und geht mit Wehklagen oder ja, vielleicht
Ja.
auch nicht mit Wehklagen, kommt immer so drauf an,
Wie
ne?
man sich vorbereitet hat, dann ist es
Genau.
vielleicht eine leichte Geburt oder eine schwere Geburt. Man geht ja einen Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Ab dem Moment, wo man weiß, dass man schwanger ist, das ist ja oft in der 7., 8. Schwangerschaftswoche bereits schon, bereitet man sich auf die Geburt vor. Und ich plädiere ja, dass man sich auch auf das Sterben genauso vorbereiten sollte wie auf eine Geburt. Dann wird das Sterben leicht.
Ja, das ist das Ding, ne? Bei der Geburt ist es keine Frage mehr, sich vorzubereiten. Und beim Vorbereiten des Sterbens, da schrecken doch viele noch zurück. Wobei ich das, also denke ich so wie du, dass es schlau wäre, sich vorzubereiten, damit uns eben auch ein Stück Angst genommen wird. Also ich denke, die meisten Menschen, würde ich mal behaupten, ich schließe mich da völlig ein, dass ich da schon auch Angst vor habe und dabei schon auch bin, mich vorzubereiten. Und man geht ja in das Unbekannte und ja, da sich mit zu beschäftigen, ich denke, wenn es dann zum Schluss soweit ist, könnte dann durchaus hilfreich sein.
Ja, alles mit allem, was ich mich beschäftigt, ja. Wenn ich mich jetzt mit dem Tod beschäftige und auseinandersetze, dann verliert der Tod seinen Schrecken. Nicht ganz. Ich meine, ich habe auch drei Kinder geboren und ich weiß noch, vor der ersten Geburt hatte ich schon Angst, obwohl ich vorbereitet war, ja. Und so ist es auch mit dem Tod. Wenn ich mich vorbereite, wenn ich dem Tod ins Gesicht schaue, verliert er seinen Schrecken. Und dein eigenes Leben dreht sich auf den Kopf. Wenn man auf dem Kopf steht, dann fällt alles, in Bayern sagt man Klump, also alles, was man nicht braucht, fällt aus den Taschen.
Haha, wunderbar.
Dann wird dein Leben nämlich leicht, weil du dich aufs Wesentliche konzentrierst, auf dich selbst, anstatt dass du schaust, was die anderen denken. Mir ist es wurscht mittlerweile, was die anderen von mir denken. Das macht die Beschäftigung mit dem Sterben und dem Tod und der Endlichkeit des irdischen Lebens.
Na, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass es einem egal ist, was die anderen denken, dass man seinen eigenen Weg findet, ne? Das ist ja ein ganz wesentlicher Teil, ist, dass uns diese alten Bremsen, die uns in vielem ja hindern, dass wir die mal lösen und ja, uns mal auf den Kopf stellen. Dieses Bild
Ja.
gefällt mir total gut. Das ist ja eher so was negativ besetztes. Oh Gott, die ganze Welt steht Kopf, ich stehe auf dem Kopf. Dieses Bild, dass uns der ganze Klumpatsch, den wir nicht brauchen, aus den Taschen fällt. Ja, sehr gut, yeah.
Ja, du musst dir ja auch vorstellen, dass wenn du in deinem letzten Bett liegst, also in deinem Sterbebett liegst, da sagt man ja oft, dass das Leben nochmal an einem vorbeizieht, ne?
Ja.
Der Film von deinem eigenen Leben. Und in der Ausbildung zur Sterbeamme hat uns Claudia Kardinal, die uns ja ausgebildet hat, die Frage gestellt, welchen Film willst du sehen? In deinem letzten Bett. Und mit aller Konsequenz, das zu begreifen, das dauert ein bisschen. Aber wenn man das begriffen hat, dass ich die Regisseurin bin von diesem letzten Film, dann kann es sein, dass ich so einen Film drehe, dass ich im letzten Bett liege und sage, das war ein geiles Leben, das mache ich gleich nochmal.
Genau. Ja, ich habe auch so dieses Bild, wenn du schöne Erinnerung haben willst, dann musst du sie vorher leben, ne? Und das ist ja deine Entscheidung, was du lebst. Und daran kannst du dich dann erinnern, ne?
Diese Erinnerungen, für die bist du zuständig. Du
Ganz genau.
trägst niemand anders, ne?
Ja. Und das ist doch
Lass
ein.
auch bitte niemand anders deinen Film drehen.
Ja, genau. Am besten
Ja.
ist man Schauspielerin, Regisseurin, alles in einem, ne?
Will ich singen, sing ich laut, um die Härchen zu spüren auf meiner Haut. Will ich schwimmen im Regen, spring ich rein. Will ich frei sein, tu ich was allein. Dabei Kuchen essen find ich fein. Ich tue, was ich tu. Mach mal am helllichten Tag meine Augen zu. Spür den Wind in meinem Gesicht. Was andere drüber denken, interessiert mich nicht. Tu ich was ganz spontan, springt mich die Lebensfreude an. Verschieb es nicht auf den nächsten Mai, denn wenn ich dann tot bin, ist die Chance vorbei. Verrückte Dinge warten auf das Tun. Bin ich tot, kann ich mich immer noch ausruhen. Meinen letzten Film dreh ich jetzt. Will kein Schuften sehen und kein Gehetz. Im letzten Bett, beim Hinübergehen, will ich einen schönen Film sehen. Basta!
Ja, es ist schon wichtig, dass man sich das überlegt. Ich fände das auch zu bitter, wenn man ganz am Ende das Gefühl hat, oh Gott, alles verpasst. Na, was habe ich bloß getan, beziehungsweise nicht getan. Ne?
Ja, bei Sterbenden ist es ganz oft die Frage, Mensch, hätte ich nur. Ich habe mal eine Begleitung gehabt, die hieß Sabine, die ist auch in meinem Buch drin. Und die hat immer gesagt, hätte ich nur und hätte ich nur mehr Eis gegessen, wäre ich nicht immer an der Eisdiele vorbei, nur wegen meiner Figur. Ja, die hat es so bereut, dass sie sich ihr Leben lang kasteit hat, nur wegen am jugendlichen gestraften Körper, den man ja eh da lassen, wenn man geht.
Wurscht,
oder?
Ah, herrlich. Ja, das ist es, ne? So, was hat man sich immer versagt, ne? Und wo bleibt die Lebensfreude, ne? Ja, ich finde auch, das ist ein wichtiger Filter, durch den man doch immer wieder schauen kann, ne?
Ja.
Ja, du hast so ein vielfältiges Leben. Ich finde das irre, was du alles gemacht hast und immer noch tust. Und ich möchte so an den 3 Ks darüber sprechen, weil mich hat das immer beeindruckt. So in der früheren Zeit waren die 3 Ks Kinder, Küche, Kirche. Die Frau hatte kein eigenes Zimmer, sie gehörte in die Küche. Und bei vielen ist es immer noch so oder schon wieder. Und ich finde das mit den 3 Ks so spannend. Und manches hat sich aber auch gedreht. Und du sagst, die 3 Ks sind Kinder, Kreativität und Karriere.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, ja, wenn ich mir so mein Leben angucke, meine Güte, was machen wir immer wieder für einen Spagat? Ne? Also da fühle ich mich auch sehr angesprochen. Ja, ich möchte ich dir bitten, nochmal was zu sagen.
Ich meine, nach der Bibel, ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wo es steht, alles hat seine Zeit. Und natürlich hatte ich die 3 Ks. Ich habe Kinder gekriegt und bin zu Hause in meiner Küche geblieben. Ja, und ich bin sogar in die Kirche gegangen, habe Kindergottesdienst gemacht. Das gehört auch zu meinem Leben und ich bereue es nicht, dass ich 9 Jahre bei meinen Kindern daheim war. Und dann ist die Kleine in den Kindergarten gekommen, schon wieder ein Kaff.
Aha.
Und dann bin ich aber sofort wieder ins K, schau mal her, schon wieder K, Krankenhaus.
Ah.
Und habe dann das aber auch schon wieder genossen, dass ich durch die Gänge rasen konnte. Ja? Also es hat Zeit und ich finde, den Frauen heutzutage, die tun mir direkt leid, weil die alle so früh ihre Kinder abgeben und dann Karriere machen wollen. Ja? Das ist schon ein Druck von unserer Gesellschaft auch auf die Frauen. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Manchmal die Kinder ein bisschen zu kurz kommen. Aber das ist meine Einstellung. Einfach
ja.
So.
Ja, aber du hast es ja auch irgendwo hinbekommen, damit deinen Kindern Kreativität und Karriere. Du hast es ja irgendwie zusammengebracht.
Ja, die Kinder waren klein und ich war in der Küche und da kaum sind sie groß worden, bin ich auch wieder gestartet.
Und mit über die Gänge im Krankenhaus gerannt, meinst du als Krankenschwester, ne? Da haben wir auch das K, ne?
Ja, also im Krankenhaus als Krankenschwester und später dann Künstlerin. Das habe ich aber irgendwie nie aufgegeben, obwohl ich im Kirchenchor war.
Ha, das ist
Über
ja
eine Rockband.
köstlich. Wir können die Cars weiterspinnen.
Und dann ins Kabarett. Ich habe dann nach dem Kirchenchor, habe ich dann eben im Frauenkabarett angefangen. Das hieß Perdussis, ein Veranstalter hier. Das war, haben wir gespielt, ne? Und an dem Abend oder an dem Tag ist jemand von ihm verstorben. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und ich habe halt mit dem geredet und hat er gesagt, Karin, du hast so eine tolle Einstellung zum Tod. Bitte mach ein Kabarett. Und dann habe ich erst mal gesagt, du spinnst doch, ich kann doch über Sterben kein Kabarett machen, aber ich bin schwanger gegangen. Und dann ist meine beste Freundin gestorben. Und das war lustig. Also die hat sich zu Hause in ihr Bett gelegt und wir haben Sterbeparty gemacht. Die waren alle einverstanden. Und dann haben wir, ich glaube, ich habe noch nie so viel Rotwein getrunken wie in der Zeit, wo ich meine Freundin hinüber begleitet habe. Sicher haben wir geweint, aber wir haben auch ganz, ganz viel gelacht. Da ist die Idee geboren, eben Sterbeamme zu werden. Von ihr habe ich sehr viel gelernt und habe auch keine Scheu mehr, mit Sterbenden zu lachen. Und dann ist aber auch an dem Abend, wo sie verstorben ist, war ich auf der Bühne und da waren zwei Kabarettisten dabei, gesessen am Tisch. Und dann haben wir beschlossen, jetzt schauen wir mal, ob wir Kabarett über Sterben machen können. Und das ist jetzt über 10 Jahre her. Besetzung hat sich ein bisschen verändert. Der eine ist ausgestiegen, die anderen sind eingestiegen. Und so sind wir jetzt unterwegs mit diesem Kabarett, weil allem, was ich ins Gesicht lache, verliert seinen Schrecken.
Ja, es zu wagen, dem Tod ins Gesicht zu lachen, ne, das ist schon eine tolle Sache, also eine große Herausforderung, aber etwas, wo ich denke, boah, wenn einem das gelingt, das könnte schon
Ja.
gut sein, weil wir wissen ja alles, was, wo wir den Humor nutzen können, wo wir die Heiterkeit nutzen können. Wie du sagst, dann, das verliert an Angst und Schrecken
Denn
und es
der Tod,
entspannt uns und das ist ja
ja.
eine geniale Aussicht.
Der Tod ist ja gar nicht schlimm. Wir meinen immer, da kommt ein Monster. Aber der Sensenmann ist ein ganz lieber Kerl. Der kommt und reicht dir die Hand und sagt, komm her, ich führe dich nach Hause. Was, vor was haben wir denn so Angst? Ich verstehe das nicht. Ich meine, die Angst wird von der Kirche schon geschürt, ja, mit Fegefeuer und mit Hölle und jüngstes Gericht und ich bin schuld und voller Sünde und der ganze Käse, ja, das macht schon Angst. Also ich habe ja Begleitung gehabt, die Angst gehabt hat vor Fegefeuer. Aber der Sensenmann kommt als Freund, der gibt dir die Hand und sagt, ich erlöse dich von dieser Erdenschwere, von deinen Schmerzen, von dem ganzen Steuererklärung. Ja, mehr musst du nicht
Ha,
machen, wenn du mit mir gehst, ja? Warum haben wir so Angst vor dem? Warum können nicht wir mit dem nicht gemeinsam einen trinken, wie der Brandner Kasper das gemacht hat, ja? Und dann sagen, ich gehe gern mit, ja?
also ich habe die Vermutung, das habe ich bei mir selber auch so festgestellt. Ich habe vor einigen Jahren noch Tod und Sterben in denselben Topf geworfen und habe dann irgendwann gemerkt, indem ich auch Leute begleitet habe beim Sterben, dass ich gedacht habe, halt mal, der Tod ist eigentlich der Erlöser, das ist eigentlich, den sehnt man fast schon herbei. Das
Ja.
Sterben ist das, was so schwierig ist, weil das geht ja teilweise lang und teilweise quälend.
Ja, aber
Und
nicht, wenn du dich vorbereitet hast, dann stirbst du ganz einfach.
ja,
Das ist
hoffentlich.
das, warum ich unterwegs bin. Ich habe jetzt einfach die Idee gehabt, so einen Sterbevorbereitungskurs hier anzubieten, wie eben ein Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Damit, wenn du Angst hast, dann kannst du nicht entspannen und dann kannst du auch nicht leicht sterben. Wenn du dem Ganzen ganz entspannt zuschaust, deine unerledigten Dinge erledigt hast, wie verzeihen, ja, zum Beispiel, ich verzeih dir oder ich bringe mein Leben nochmal in Ordnung. Ich schaue, dass ich jeden Tag am Ende vom Tag so einschlafe, dass ich nicht mehr aufwachen könnte, ja? Verstehst du mich?
Verstehe
Wenn
ich.
ich mich vorbereite mit Meditation, wie ich lerne, mich selbst zu entspannen, wie ich lerne ja teilweise sogar meinen Körper zu verlassen in der Meditation. Wenn ich mich so vorbereite, dann geht es ganz leicht. Wirklich, ich weiß, von was ich spreche.
Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall eine große Hilfe, auf jeden Fall.
Also ich kann nur jedem raten, bitte bereitet euch vor. Dann wird es ein ganz leichter Übergang. Die Indianer, die Aborigines, die hocken sich in ihre Prärie und sagen, so, heute ist ein guter Tag zum Sterben und dann sterben die einfach.
Das ist
Und
auch spannend.
ich habe sowas im Krankenhaus erlebt. An einem Heiligabend bin ich in der Zimmernei zu einer Frau und habe gesagt, alles okay, ja, alles okay. Da hat nichts braucht, hat ihr Papstmesse angeschaut und am nächsten Tag in der Nacht, 25 auf 26. Dezember, nachts um 3, klingelt sie und sagt, Karin, wir waren tattoo, wir haben uns kannt, hol mal mein Sohn, ich sterb jetzt. Da habe ich gesagt, jetzt hör halt auf, du hast weder Schnappatmung noch irgendwelche Phasen absolviert. Du kannst doch jetzt nicht einfach sterben. Doch, sie stirbt jetzt, ich soll ihren Sohn anrufen. Ich habe den Sohn angerufen, der ist um 3 Uhr nachts ins Krankenhaus gekommen. Dann habe ich mir gedacht, das muss ich mir jetzt schon anschauen. Ja, war neugierig. Dann habe ich eine Wahnsinnsversöhnungsszene mitgekriegt. Dann schaut sie mich an. Karin, gib mir ein Weihwasser. Dann hat sie ein Kreuz geschlagen, hat in den Himmel geschaut, hat sie hingelegt und war tot.
Du liebe Güte.
Und ich erzähle hier keine Märchen. Ich habe es erlebt. Mir stinkt's nur, dass ich sie nicht noch fragen konnte, wie sie das gemacht hat.
Ja, das ist das Ding, ne? Wenn man dann immer noch mal fragen könnte, ne? Da wäre
Ja.
man schlauer. Ja. In deinem Buch habe ich gelesen, dass bis zum 17. Jahrhundert die Angst vor dem Tod als flächendeckendes Phänomen unbekannt war. Das hat mich natürlich stutzig gemacht. Warum war das mal unbekannt? Und wo ist jetzt diese Angst wieder hergekommen? Weil die ist ja schon, denke ich mal, eher aktuell verbreitet, ne? Und wie kann das sein, dass es da mal keine Angst gab? Kann man sich doch fragen.
Ja, weil der Tod einfach ganz normal war. Der hat dazugehört. Die Oma ist alt geworden, die war in der Familie drin. Ja, da gab es keine Altenheime oder irgendwelche Abschiebehafte, sondern die Oma ist alt geworden in der Familie. Irgendwann hat sie gesagt, jetzt kann es nicht mehr. Dann ist sie ins Wohnzimmer, ins Bett reingekommen. Es war alles drumherum ganz normal. Und dann ist die Oma gestorben, der Enkel war dabei. Es war ganz normal. Und dann ist die Oma mit den Füßen vorausbitschen, damit sie nicht wieder umdrehen kann, aus dem Haus tragen worden, auf dem Totenbrett aufgebahrt und jeder durchs Dorf tragen und jeder durfte sie berühren und Tschüss sagen. Und das war ganz normal. Das hat dazugehört wie die Geburt. Und bei uns, und ich denke, ich schiebe das wirklich zur Kirche hin, diese Angstmacherei vor dem, was da passiert, wenn wir rübergehen, ja? Die hat eine große Schuld daran, dass die Menschen jetzt so Angst haben davor. Dabei ist Jesus die Barmherzigkeit pur. Der dreht sich im Grab rum, hätte ich beinahe gesagt, wenn er da mitkriegt, wie in seinem Namen da Angst geschürt wird. Ne?
Ja, und dadurch wird es wieder mehr versteckt, ne? Wie du sagst, die wurde der Tote durchs Dorf getragen. Ich stelle mir das gerade so vor. Was für eine spannende Vorstellung, ne? Und dann ist ja eher alles versteckt worden, ne? Also jetzt zur Zeit ist es ja zum Glück so, dass sich wieder viel mehr öffnet, ne? Auch die Schaufenster der Bestatter öffnen sich, ne? Die waren ja
Ja.
lange mit Vorhängen zu oder verklebte Fenster. Jetzt kann man
Ja.
reingucken, kann von draußen wie bei normalen Schaufenstern sich die Särge und Urnen anschauen. Alles mit schönen Farben geschmückt und diese Verbindung zum Leben entsteht wieder mehr. Das finde ich total toll, dass das sich so verändert.
Ja.
Und damit wird es ja wieder mehr integriert. Und ich glaube, alles, was man wieder mehr integriert, das nimmt auch mehr Angst. Also nimmt die Angst wieder eher weg, oder?
Ja, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt ja jetzt auch Messen. Wir Leben und Tod, zum Beispiel Freiburg und Bremen, bin ich jetzt mal dabei. Es gibt jetzt auch das Happy End. Ich glaube, das ist eine Messe in Berlin, wo man wirklich hingehen kann, wo man sich einmal in einen Sarg legen kann, ja. Da gibt es zum Beispiel Bestatter in Freiburg, habe ich die kennengelernt, die haben in ihrem Sarg jetzt lauter Bälle drin. Wie im
Aha,
IKEA,
wie bei
Bällebad.
IKEA.
Ja. Dann kannst dich da reinlegen und schon mal gucken, wie man so liegt drin, ja?
Ja.
Also es kommen auch ganz viele tolle Bestatter jetzt, junge Generation nach, die alle so ein bisschen verrückte Ideen haben, ja?
Ja, das ist total klasse. Ich verfolgte das auf Instagram. Das ist teilweise so berührend, wie das
Ja.
jetzt so angeboten wird. Also
Ja.
wirklich toll. Auch für die Kinder, dass Kinder da mehr rangeführt werden. Das finde ich auch so wichtig, weil das habe ich ja auch so erlebt, dass ich als Kind davon ferngehalten wurde. Ne?
Ganz
Kinder und
fürchterlich.
Beerdigung,
Also,
oh Gott, ne? Ja, ja.
da fängt schon an. Behalt ihn in Erinnerung, wie er war und ja nicht. Und ich habe mal was erlebt. Da ist er von einer guten Freundin, der Mann verunglückt mit dem Fahrrad, hat sich so schlimme Gehirnverletzungen trotz Helm zugezogen. dass er leider verstorben ist und die Familie, es war Lockdown, konnte nicht Abschied nehmen, weil die Polizei den gleich mitgenommen hat. Weil man ja das machen muss, wenn es so plötzliche Stürze mit dem Fahrrad, ne? Genau, und dann haben wir Abschiednahme gemacht. Ich habe mit der Witwe zusammen den Körper noch gewaschen und einbalsamiert und dann kam der Enkel. Und ich hatte schon Schiss. Ja, was passiert jetzt, wenn der Enkel kommt mit seinen 4 Jahren? Schaffe ich das? Kann ich stehen bleiben und nicht heulen? Aber ich habe dann schon geheult, aber aus einem anderen Grund, weil der Enkel kam mit einem Kochlöffel in der Hand. Da habe ich gesagt, was willst jetzt du mit dem Kochlöffel? Ja, den muss ich jetzt dem Opa in die Hand drücken, damit er die Engel eine Kürbissuppe kocht.
Ach Mensch,
Und
genau.
natürlich habe ich
Ja,
geheult, Rotz und
ja,
Wasser, weil das
ja,
so
ja.
ein unglaublich schönes Bild war. Dieser Mann, den haben wir auch noch seine Schirmmützen aufgesetzt mit diesem Kochlöffel in der Hand im Sarg, der lauter Rosenblüten. Das werde ich nie vergessen und der Enkel auch nicht.
Ja, und das ist eben genau das. Man sagt ja immer, die Kinder machen es genau in der Altersstufe, wo sie sind. Ne, wir Erwachsene, wir machen uns da schon so einen Riesenkopf. Der hat seinen Opa so gesehen, wie er ihn kannte. Ne? Der hat das mit dem Kochen verbunden und hat ihm den Löffel gegeben. Ne? Ja, und da kann man auch ein Stück so drauf vertrauen. Ne? Das ist schon, ja,
Ja.
das ist klasse, ein schönes Beispiel. Danke.
Ja, und wenn man als Vierjähriger sieht, dass der Opa lacht, ich meine, die haben alle danach, nach dem Tod, so ein entspanntes Gesicht. Oft sieht man einfach ein Lächeln. Ja, dass, wenn man das sieht, dann weiß man, dass das gar nicht schlimm ist, der Tod. Da gibt es ein Buch, das weiß ich jetzt aber nicht, wie das heißt. Also, der war Fotograf unterwegs, der hat die Vorher- und Nachher-Bilder gemacht.
Ja, das kenne ich auch. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie es heißt. Aber wenn man danach sucht, mit den Stichworten, dann findet man es. Das ist auch spannend. Ja. Ja, jetzt haben wir schon so Verknüpfung auch. Das ist ja auch dann was Heiteres. Das Kind hat ja dann auch geschafft, es noch so mit einem Lächeln zu betrachten. Ne? Mensch, der Opa braucht den Löffel. Und fällt mir gerade ein, da sagt ja auch den Löffel abgeben. Ne?
Den
Gibt ja auch diese
Kochlöffel
ganzen,
abgeben.
ganzen Sprüche. Ne? Und du hast ja dieses Programm, dieses Sterbekabarett. Wie können sich unsere Hörer und HörerInnen das jetzt vorstellen? Du machst es besinnlich, du machst es heiter, du schaffst diesen Bogen zu spannen und es zu verknüpfen. Wie stellen wir uns denn so ein Programm jetzt vor?
Ja, so wie du sagst, wir haben ganz besinnliche, nachdenkliche Lieder drin, zum Beispiel über Kommunikation, die ja auch so wichtig ist, dass man einfach über Sterben spricht. Marie und die Mama liegt im Bett und weiß und sehnt den Tod herbei und weiß, dass sie sterben muss, sagt aber zu ihrer Tochter, das wird schon wieder, weil sie Angst hat, dass ihre Tochter jetzt wehtun muss, wenn sie sagt, du Marie, ich möchte eigentlich gehen, ich bin lebenssatt, nicht müde, sondern lebenssatt. Und die Marie denkt sich, mein Gott, es wäre doch wirklich eine Erlösung. Ich kann es gar nicht mehr anschauen, wie meine Mama da rumliegt, aber sagt auch, das wird schon wieder. Nur weil es Angst hat, ihrer Mama das zu sagen, hey, es ist Zeit, musst gehen. Und das habe ich in ein Lied verpackt, weil ich das so oft erlebt habe im Krankenhaus. Leute, sagt es, redet's miteinander. Mama, du darfst sterben. Oder mein Kind, ich möchte jetzt gehen, bitte gib mir die Erlaubnis. Dann kann der Frieden einziehen. Da wird zwar geweint, natürlich wird erst einmal geweint, aber dann kann zum Beispiel auch der Humor nochmal einziehen an Sterben. Das ist zum Beispiel ein Lied, das heißt Marie und ihre Mama. Aber dann gibt es auch ein Lied, wo die eine Witwe sagt, na ja, ich habe meinen Euden überhaupt gar nicht mehr mengen und ich habe ihm einfach ein Pilzgericht gekocht. Ja? Das ist im Programm drin. Oder das Lied und Text, also den Text verändert auf Knocking on Heaven's Door, die dreckigen Viers, dass einer von Petrus steht und Petrus sagt, hey, du kommst doch nicht rein in den Himmel, weil du hast ganz dreckige Viers, also dreckige Füße auch für die Hochdeutschen. Und dann sagt er, ja, wenn ich dreckige Füße habe und ich da nicht in die Himmelspforten reinkomme, super, dann werde ich dafür sorgen, dass ich nie wieder saubere Füße habe, weil dann darf ich da bleiben.
Guter Trick. Ach schön. Ja, diese Lieder, die werde ich dann einspielen.
Ja.
Ja, und was du auch hast bei deinem Kabarett, aber nicht nur beim Kabarett, ich glaube, die Handpuppe Babette setzt du auch noch anders ein. Berichte doch bitte von dieser wunderbaren Handpuppe Babette.
Herr Servus.
Ja, klasse. Die guckt einem tief in die Augen.
Ja. Und wenn ich da bin, dann sprechen alle nur noch mit mir und nicht mehr
Ja,
mit der da.
aber ehrlich, man guckt die automatisch so an, ne? Oh, klasse. Ja, das ist klasse mit so einer Puppe. Ja, und ihr habt euch lieb, ich sehe das schon. Okay.
Also die Babette war eine echte Begleitung im Altenheim. Ich habe zwischen Krankenhausaufgabe und bis die Praxis gelaufen ist, im Altenheim gearbeitet, 4 Stunden, und habe die dementen Menschen bespaßt. Das nennt sich Alltagsbetreuung, ja. Und da war eine dabei, die habe ich besonders gern mögen, und die ist irgendwann, hat sie das Essen und das Trinken eingestellt und ist immer im Kreis rumgerannt und hat fast keine Luft mehr gekriegt. Und das sind so die Zeichen für mich, dass jemand nicht mehr mag. Und so wie ich bin ich dann zu ihr hin, habe gesagt, wie schaut's denn aus? Du bringst die bald selber um, du isst nichts mehr, du trinkst nichts mehr, du rennst rum wie eine Verrückte. Ja, hat sie gesagt, sie möchte so gern sterben, aber sie traut sich nicht sterben, weil sie Angst hat vom Fegefeuer. Und ich wusste damals, ich war damals noch in Ausbildung, ich bin evangelisch aufgewachsen, ich wusste es jetzt nicht mit dem Fegefeuer. Und habe dann meine Ausbilderin gebeten, mir zu helfen, die Claudia Kardinal. Und die hat mir ganz eine berührende Mail geschickt, wie ich mit der Dame reden kann. Und ich habe dann mit der Dame so geredet, und in der Nacht drauf konnte sie sterben. Und ich habe dann gedacht, Mensch, das war so berührend und so angstauflösend, dass ich mir die Babette gekauft habe als Handpuppe und genau den Dialog auf die Bühne stellen, die ich mit der Babette halte, also mit der Dame gehalten habe. Willst du das jetzt hören?
Ja, ich lausche ganz gespannt.
Also ich kann das jetzt schon vorspielen. Ich muss nur warnen, die Babette kann kein Hochdeutsch.
Da
Das schafft sie nicht, aber
muss ich
wir
die
werden.
Ohren noch mehr spitzen.
Also ich spiele das jetzt einfach vor, wie es
Ja,
auf der
gerne.
Bühne vorspielt, ja?
Ja, gerne.
Ja, Babette, Servus, wo kommst jetzt du her? Mei, Karin, wo wär ich nachher gekommen? Aus dem Heim, Kimi. Abkaut bin ich, weil ich heut's im Heim nicht mehr aus. Die Schwestern kommen, schon müde von ihrem zweiten Job, weil uns zu pflegen ernährt sie ja nimmer. Ich mag nimmer, ich möcht heim, heim möcht. Heim in deine Wohnung, Babette. Na, Karin, heim, heim zum Himmelfahrt, du möchtest. Ach so, du möchtest sterben. Ja, Karin, drum bin ich ja zu dir gekommen, weil man sagt, du kennst dich so gut aus mit dem Sterben. Ja, doch. Und was kann ich jetzt für dich tun? Mei, Karin, ich hab so Angst. Mei, hab ich Angst vom Sterben. Ich weiß ja nicht, wo es hingeht nach der Sterberei. Ach so, vor was hast denn Angst? Hä? Hast du auch Angst? Du, ja, du. Du hast auch Angst. Bist du etwa auch katholisch? Babette, sag einmal, das kann ich sagen. Angst vom Sterben doch alle. Nicht nur die Katholiken. Die Evangelischen haben genauso Angst vom Sterben. Und die mit ihrem Karma sind auch nicht viel besser. Ja, Karin, aber ich hab ja explizit Angst vorm Fegefeuer. Vorm Fegefeuer? Ja, man merkt schon, du bist auch nicht katholisch. Seit ich überm Taufbecken gehängt bin, haben sie mir verzeiht, wer todsündigt, der kommt ins Fegefeuer. Und ich hab todgesündigt. Mei, hab ich todgesündigt. Babette, du wärst doch kein Menschen umbracht haben, oder? Na, das nicht, aber ich hab's gehabt mit der. Wie jetzt? Wollust. Karin, nicht vor alle Leid. Ja, wie Wollust? Mann, Karin! Hä? Wollust ist eine Todsünde. Und wer todsündigt, kommt ins Fegefeuer. Und ich hab totgesündigt. Mann, ich hab ich totgesündigt. Ich sag's euch. Und das hat auch noch richtig Spaß gemacht. Und jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich Angst. Jetzt hab ich meinen Dreck. Ja, also, Papett, das ist ja auch die furchtbarste Art und Weise, wie man Menschen Angst machen kann. Was sag ich denn jetzt? Totenstille. Keine Ahnung. Du, Babette, jetzt pass mal auf. Hast du Kinder? Ja, die wollen Lust. Ja, wie viele Kinder hast denn? Neun. Neun Kinder. Ja, um Gottes Willen. Da ist Zugange bei dir daheim. Das kannst du lernen. Ja, aber wie die Kinder auf die Welt gekommen sind, da sind wir doch übergeflossen vor Liebe, oder? Ja, freilich, wir sind Mamas. Ja, wie sie auf die Welt gekommen sind, da waren sie doch wie die Engel. Das hat sich aber schnell geändert. Ja, dann sind's einfach fürchterliche Terroristen geworden. Herrgott, dann haben sie die ganze Nacht obliert und okotzt und später sind ständig hingefallen. Ich hab schon permanent neue Pflaster kaufen müssen. Und dann sind sie an Geldbeil und haben die beklaut und angelogen. Am liebsten hätte es manchmal gegen die Wand klatscht. Ja, schon klar. Kenne ich ja, aber die Liebe ist doch blieb, oder? Ja, Karin, wir sind doch schließlich Mamas. Ja, selbst das Babette und ich war neulich tatsächlich mal wieder in so einem Gottesdienst. Du, ja, ich. Und da habe ich gehört, dass Gott unser Vater ist. Und kannst du dir nicht vorstellen, dass Gott als Vater genauso tickt wie wir als Mamas? Meinst du? Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass Gott noch ein bisschen größer ist wie mir Mamas. Sag einmal, Babette, wie war denn das, wie deine Kinder auszusagen? Meine Karin, da ist mir das Herz gebrochen. Das hat so weh getan wie ihre Geburt. Ja, und wie sie dann wieder heimgekommen sind einmal zu dir? Das war geil. Da ist sogar ich, da habe ich Betten bezogen und geputzt habe ich und Kurbacher habe ich, ein Geschiss habe ich gemacht jetzt mal, weil ich mich so gefreut habe. Ja, so geht's Gott jetzt dann auch, wenn du heimkommst. Was meinst du, der du da Kurbacher? Ah, wenn er einen Backwaren hat? Echt? Du, Babette, was hast denn du gemacht, wenn deine Kinder einen Scheiß baut haben? Hast du die Hände ins Feuer? Na, spinnst du, Karin? Ja, und warum soll dann Gott das tun? Ja, Karin, da kann ich ja jetzt sterben. Ja, von mir aus, leg dich her. Brauchst du was? Na, jetzt nimmer. Dann leg dich her. Ich wünsche dir gute Reise. Fertig.
Schön. Sehr berührend, liebe Karin. Ah, muss erst mal tief durchatmen.
Komisch vor dem Computer zu sitzen und es zu spielen und irgendwas zu sehen.
Ja, genau, nicht zu sehen. Aber das Gefühl kann dabei manchmal sogar noch tiefer gehen, weil man es einfach so sehr in sich reinlässt, durch sich durchlaufen lässt. Ja, sehr
Dann
schön.
lass es jetzt mal auf der Bühne sterben. Und die Leute sitzen da, wie vom Donner gerührt, mucksmäuschenstill.
Glaube ich
Dann
sofort.
sage ich immer, man darf ruhig klatschen, wenn es ein Mensch geschafft hat. Und dann fangen sie es tun an.
Ja, genau. Man darf klatschen, wenn es jemand geschafft hat. Das finde ich auch, weil das ist schon ein großer, mutiger Schritt, ne, den man ja letztendlich alleine geht. Ja, sehr gut, ja. Ach, ja, schön, dass du so eine Arbeit machst. Das ist echt toll. Du liebst das offene und ehrliche Wort. Und das finde ich total klasse, weil du hast jetzt ja schon ein paar Sachen erzählt, wo die Leute so aneinander vorbeireden, weil man sich's nicht traut auszusprechen und wie hilfreich ist es, wenn man es denn doch mal anspricht. Und du hast so eine schöne Geschichte mit den Semmelhälften.
Semmelhälften?
Die Semmelhälften.
Ach, du meinst, ein Paar sich jedes Frühstück die Semmel teilt und der
Genau.
fragt immer, möchtest du oben oder unten? Und kurz vorm Tod stellen sie fest, dass sie immer verkehrt reagiert haben, dass sie eigentlich immer unten wollte und er immer gemeint hat, sie will oben.
Genau.
Die haben es nie ausgesprochen, ja.
Ich finde das so ein super Beispiel dafür, was man immer denkt, was der andere möchte, oder man denkt, was der andere denkt, und man meint es im besten mit dem anderen. Und wenn man es ausgesprochen hätte, hätte man das Beste machen können, nämlich genau die andere Hälfte.
Ja.
Ich
Und
finde das ein
darum bitte
schönes Beispiel, ne?
Kommunikation.
Ja, das ist so
Bitte.
klasse, weil ich kenne das auch mit den Semmelhälften, ne? Wer möchte gerne oben und unten? Und
Ja.
das finde ich so alltagstauglich, ne? Das geht ja auch darum, wo können wir es, ne? Du sagst ja mit dem Üben, das finde ich auch mit dem Üben so wichtig. Und die Kommunikation gehört im ganzen Leben allemal dazu. Und das kann man schon bei den Semmelhälften beim Frühstück super üben,
Ja, man kann
alltagstauglich, ne?
sich, also das ist ja eben ganz wichtig. Also wenn man bei mir so ein Seminar bucht, ne, also ich bilde ja aus zur Sterbebegleitung und Trauerbegleitung, da ist immer Kommunikation ein ganz großer Teil. Und zwar diese Gesprächspsychotherapie nach Rogers, die auch alltagstauglich ist. Ich habe damals mit meinem Mann geübt, heimlich, während der Ausbildung, und der hat gesagt: Karin, ich habe das Gefühl, du verstehst mich das erste Mal richtig. Ja. Und diese Kommunikation, die hilft im Alltag, die hilft beim Sterben, die hilft immer. Ich habe mal ein Ehepaar gehabt, meine Ersatzeltern, die mir gesagt haben, an jedem Tag abends sollte man so ins Bett gehen, dass man keine unerledigten Dinge mehr hat, dass man jeden Streit möglichst sich versöhnt, dass man möglichst händchenhaltend einschläft.
Ja, das finde ich auch wichtig, auch wenn man auseinandergeht, sich verabschiedet, ne? Dass
Ja.
man es nicht zu dramatisch macht, nicht, dass man immer sagt, oh, es könnte das letzte Mal sein, aber
Ja.
schon, dass man wirklich gut auseinandergeht, ne? Das finde ich
Weil,
auch
ja,
wichtig.
ich kenne eine Frau, der ihr Mann ist dann raus aus dem Haus, ja, die haben sich Gott sei Dank nicht gestritten, und der ist dann im Wald und ist im Wald tödlich verunglückt. Jetzt stell dir mal vor, liebe Silvia, die hätten gestritten.
Das stelle ich mir lieber nicht vor, wie
Nee.
gruselig. Ja.
Und der wäre dann tot oder durchs Unfall oder eben durchs Fahrrad. Ja, und immer, egal welcher Streit es ist mit deinem Mann oder vor allem auch mit den Kindern, ja, und man weiß nie, wenn jemand aus dem Haus geht, ob der wieder gesund heimkommt.
Ja.
Das Verzeihen üben ist mit das Schwierigste überhaupt, aber das hilft beim entspannten Sterben. Wenn man da schon alles erledigt hat und das nicht in die letzten 14 Tage alles erledigen muss, ne?
Ach, stell dir das mal vor, was da manche reinstopfen müssten.
Das ist ganz schöner Stress, ja.
Oh
Und das sind die, die so
Mann.
schwer sterben, ja.
Ja, und zum offenen Gespräch, das finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte. Du sprichst nicht von der Nahtoderfahrung, sondern von der Nachtoderfahrung. Und das fand ich ganz spannend zu lesen, weil ich das auch von mir kenne, von den Erlebnissen nach dem Tod von Freundinnen, die verstorben sind, wo ich dann manchmal gedacht habe, was ist das denn jetzt? Bin ich jetzt schon ganz gaga?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das kann man nur bestimmten Menschen erzählen. Sonst weißt du, dann kriegst du die, das streiche ich lieber, das wäre blöd. Ich wollte gerade sagen, die weiße Jacke an, man kommt nach Bethel. Das machen wir jetzt nicht. Nein, nein, nein. Das hat man früher bei uns zu Hause immer gesagt. Dann kriegst du die weiße Jacke an und wirst dann in die Anstalt gebracht. Das streichen wir jetzt mal lieber.
Aber das ist ja richtig. Ich meine, ich habe hier jemanden erlebt, die ist spazieren gegangen und hat ihren Bruder getroffen und hat mit ihm gequatscht, und wie es heimkommen ist, hat sie festgestellt, dass der verstorben ist. Und dann hat sie das erzählt, dass sie gerade beim Spazierengehen getroffen haben, und die haben es in Standebetete in Psychiatrie eingeliefert.
Ja, guck, ja, guck.
Ja, man darf das nicht jedem erzählen, aber jeder Trauernde hat solche Phänomene, und die sitzen dann bei mir und sagen: Frau Simon, ich glaube, jetzt fange ich Spinner an. Und dann weiß ich schon, und dann sage ich: Na, ganz bestimmt nicht, sondern das ist ganz normal. Verstorbene melden sich ganz normal.
Ja, okay, dann schneide ich das jetzt nicht raus. Dann ist es besonders wichtig, dass ich es drin lasse. Weil das finde ich wirklich auch so ein Tabuthema, ne? Da habe ich bis jetzt von wenigen was erfahren. Und wenn ich es erzähle, dann werde ich oft auch groß angeguckt. Und ich fand das toll, dass du bestimmte Symbole erwähnt hast, wie den Vogel.
Ja.
Weil da erzähle ich gerade eine Geschichte. Als eine Freundin von mir verstorben ist, haben wir den Sarg gemeinsam angemalt. Und dann stand da unter anderem bunter Vogel entflogen. Oder irgendwas noch mit, also mehrfach was mit dem Vogel. Und mein Arbeitsplatz, der ist in der Nähe von dem Haus, wo sie zum Schluss gewohnt hat. Und sie hat bei mir in der Praxis auch geputzt. Sie hat es sauber gemacht dort. Also es gab da eine Verbindung räumlich, freundschaftlich und ja, so. Und dann gehe ich zur Arbeit und da ist so eine große Hecke und auf der Hecke sitzt ein Vogel.
Ja.
Und ein Vogel, wenn man nah an ihm vorbeigeht, der fliegt eigentlich weg.
Ja.
Aber der Vogel blieb sitzen und guckte mich an. Und ich war wie magisch, stand vor diesem Vogel. Und der guckt mich an, ich gucke den Vogel an. Und ich denke, warum fliegt der nicht weg? Ne, und da sind mehrfach Sachen passiert mit dem Vogel. Und ich komme ja aus Bielefeld. Das Autokennzeichen ist BI. Und plötzlich habe ich ständig Autokennzeichen gesehen. Bird. BI-RD. Englisch. Vogel. Bird. Dass ich dachte, was sehe ich plötzlich für Autokennzeichen? Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Das war eine Zeit lang ganz, ganz, ganz viel. Und im Moment ist es immer mal, was heißt im Moment? Also seitdem ist es dann immer weniger geworden. Aber ab und zu taucht immer wieder was mit so einem Vogel auf und mit dem Bird. Aber nicht mehr in dieser Intensität wie am Anfang. Also das ist ja auch so was Klassisches, dass es immer weniger wird. Aber da dachte ich, das kannst du doch keinem erzählen. Vogel guckt dich an. Ich hatte immer das Gefühl, ich weiß, wer das ist, ne? So.
Ich kenne das auch. Wie mein Frieder gestorben ist, habe ich gesagt, bitte gib mir ein Zeichen, wenn du drüben bist. Ja, und dann hat es aus der Ecke geklopft und das Licht hat geflackert. Im Bad ist die Dusche angegangen und wieder aus, wie ich zähputzt habe. Und dann gehe ich auf den Balkon und da sitzt der Taube. Und die Taube genau so bleibt sitzen und wir schauen uns eine Viertelstunde an. Einfach so.
Ja.
Und dann habe ich auch gewusst, jetzt, das war das Zeichen mit dem Vogel. Und da habe ich ja auch ein Lied geschrieben, ne, übers Vogel. Und das ist der Hit fast an jeder Beerdigung.
Wie heißt das Lied?
Das Vogel.
Das Vogel. Ah ja, da kann ich ja mal gucken, ob das bei dem QR-Code auch dabei ist, dass ich es
Ist
vielleicht
dabei,
einspiele.
weil
Ach,
das
super.
ist das Berührendste überhaupt. Und dann habe ich jemanden die Trauerfeier gemacht und es war sehr, sehr kalt. Es war im Januar. Es war im Friedwald und das war Sabine und ich habe das Vogel gesungen und dann kam eine Amsel und hat gesungen.
Ah,
Ja,
nein.
doch, das steht auch im Buch drin. Und ich wusste auf jeden Fall, wieso singt jetzt eine Amsel mitten im Januar oder Februar? Es war kalt, ne? Und
Ja.
ich bin mir sehr sicher, dass das Sabine war.
Sitz ich hier, du bist nicht mehr. In mir ist alles furchtbar leer. Zum Weiterleben seh ich keinen Sinn. Wo soll ich jetzt nur so alleine hin? Ich steh auf dem Friedhof nah bei dir. Bunte Blumen, die bring ich dir, die lege ich dir auf dein kaltes Grab. Den Schmerz in meinem Herzen kaum ertrag. Da kommt der Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß. Oder Zettel im Schnabel. Ich glaub, das ist von dir ein Gruß. Da muss ich lachen. Steh wieder auf. Schöne Momente, die gab's zuhauf. In meinem Kopf, ich jetzt dahin reiß. Ich erinnere mich an dein Lieblings-Pistazieneis. Das kauf ich mir jetzt ganz allein. Und ich hau's in meinen alten Körper rein. Die Sonne spiegelt dein Gesicht. Ich denk an dich, ach, ich denk an dich. Da kommt der Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß. Oder Zettel im Schnabel. Ich glaub, das ist von dir ein Gruß. Und abends bei ihrem Flascherl Wein, wenn ich viel zu viele Tränen wein, da trinkst von irgendwo ein Glasel mit mir. Und dann kann ich reden mit dir. Und während ich red, kommt ein bisschen was ins Lot. Da bist auf einmal gar nicht mehr so tot. Der Mond spiegelt dein Gesicht. Ich denk an dich, ach, ich denk an dich. Da kommt der Vogel geflogen, setzt sich nieder auf mein Fuß oder Zettel im Schnabel. Ich glaub, das ist von dir ein Gruß. Oh ja, das sieht dir ähnlich. Kimmst als Vogel geflogen. Den hattest du schon damals, als du noch nicht warst da droben.
Ja, das sind so Phänomene. Also ich finde das faszinierend. Und es gibt einfach Sachen zwischen Himmel und Erde. Da mag einer sagen, ihr spinnt ja. Und ich sage, ja, es gibt es eben trotzdem. Na, wir sind so bodenständig. Also wir sind ja jetzt nicht so abgedreht. Und es gibt Sachen, die können wir uns nicht vorstellen. Und sie gibt es. Und ich finde das auch sehr tröstlich. Also ich finde das einfach was, was auch Kraft gibt. Ich sage immer, ja gut, beweis mir das Gegenteil, dass es nicht so ist. Solange es mich stärkt, solange es mir da hilft, ist das doch alles völlig legitim.
Es ist völlig legitim, weil es ist einfach schlichtweg die Wahrheit. Für mich existiert es. Ich habe noch eine Geschichte. Ich weiß nicht, wie lange wir machen. Ich habe ein Ehe. Ich darf die Geschichten, die ich hier erzähle, darf ich erzählen. Ich habe die Schweigepflicht abgefragt, gell?
Ah ja, das ist gut.
Das war ein Elternpaar, der ihr Kind ist 2 Tage vor der Entbindung im Mutterleib verstorben. Und die Mutter musste das Kind gebären und war natürlich dementsprechend fix und alle und hat nicht mehr gesprochen. Ich bin dann hingefahren zu der Familie und habe getan, was ich tun konnte. Und wie ich heimgefahren bin, habe ich gemerkt, das Kind sitzt neben mir im Auto. Also ich sehe die nicht, aber ich spüre sie. Und es war am Badesee und war bei mir abends am Bett. Und dann habe ich mir gedacht, das kann ich nicht bringen. Ich war auch noch in Ausbildung. Ich kann nicht die ganzen Toten da mit mir rumschleppen. Das geht nicht. Und habe dann bei der Sterbeammenwochenende dieses Phänomen erzählt. Und dann hat unser Claudia wieder gesagt, mach die Augen zu. Und wir sind auf eine Reise gegangen, auf eine Wiese. Habe ich das Kind gebeten zu kommen. Und dann ist es gekommen. An der Hand von einer alten Frau. Und ich habe das Kind gefragt, warum bist du bei mir? Was willst du von mir? Und dann hat das Kind gesagt, kümmere dich um meine Mama. Und habe gesagt, ich verspreche es dir. Und das Kind hat, ich habe keine Augen gesehen, da waren nur so Höhlen. Und ich bin zurück von meiner Reise und habe mein Zeug weitergemacht. Ich habe den Eltern nichts erzählt von meiner Reise. Und habe sie dann vorbereitet. Und dann sind wir miteinander auf die Wiese. Und dann ist sie zurückgekommen von dieser Reise und hat gesagt, das war jetzt komisch, da war meine Oma da. Und diese Oma ist ja eine Woche bevor das passiert ist, mit dem Kind verstorben. Und die hat mir gerade gesagt, ich bin deswegen verstorben, damit ich das Kind in Empfang nehmen kann. Die alte Frau.
Ja.
Und er hat gesagt, Karin, das Kind hat gesagt, es wollte nicht leben, es wäre blind gewesen. Und ich habe keine Augen gesehen und habe wirklich nichts erzählt. Und die sind gegangen und ich war in meiner Praxis gesessen. Ich habe eine Stunde lang geheult, Rotz und Wasser, weil ich gedacht habe, jetzt glaube ich es nicht mehr, dass die Anderswelt gibt. Jetzt weiß ich es.
Tja, irre. Ja, wenn man
Ja.
sowas erlebt hat, dann hat man keine Zweifel mehr. Ne? Das ist dann so
Na.
intensiv und so wirklich. Ja, da habe ich auch schon verrückte Sachen erlebt. Ja,
Ja.
verrückt insofern, dass man sich es vorher nicht vorstellen kann. Und dann passiert es und man merkt, es ist aber so. Ja.
Und dann meint man, man spinnt. Das
Ja.
ist
Ja,
und
weil eben keiner drüber redet. Ne? Wenn wir alle unsere Geschichten so erzählen würden, ne? Also ich weiß noch, als ich meine Fehlgeburt hatte, da habe ich darüber erzählt und plötzlich haben mir, weiß der Kuckuck, wie viele Frauen erzählt, dass sie Fehlgeburten hatten. Wo ich gedacht habe, hallo, warum hat das vorher keiner gesagt? Ja, weil
ja.
man darüber nicht spricht.
Ja.
Ne? Und das alles ist dann auch wieder so anders besetzt. Aber es wäre jetzt nochmal ein eigenes großes Thema, wo ich immer wieder nur merke, ja, lasst uns mehr drüber reden.
Ja, aber
Ne?
Silvia, das wäre doch eine super Idee für einen Podcast, dass man mal ganz viele Leute anruft, habt ihr so Nachtodphänomene und dann reden wir drüber. Das wäre doch auch was, man kann ins Zoom ja mehrere Leute einladen. Das
Ja,
wäre doch eine Idee, Silvia, das
das
machen wir.
wäre spannend, ne?
Und dann machen wir irgendwann jetzt einen Podcast mit lauter Menschen,
Mit
die solche
Nachtoderfahrung.
Geschichten haben. Das wäre doch eine saugute Idee
Das
jetzt.
ist eine saugute Idee. Ja, lass uns mehr drüber reden.
Das
Ja,
lass uns machen. Das
ja.
lass uns machen. Fünf, sechs Leute trommeln wir zusammen und jeder oder jede soll dann reden, was ihr passiert ist nach dem Tod von einem lieben Menschen.
Ja, spannende Idee.
Mit dem Aufruf, meldet euch.
Ja, also wer das hört und eine Nachtoderfahrung hat, bitte melde dich bei uns, bei Karin Simon oder bei mir und wir sammeln das und gucken, was wir draus machen. Ja, lasst uns drüber reden. Sehr
Sehr
gut,
gut.
yeah. Ach, klasse. Ja, sehr gut. Ich habe noch eine Frage, dann würde ich gerne einen Übungsblock machen, weil die HörerInnen sich vielleicht schon wundern, wo bleiben jetzt Übungen, wo wir lachen. Die gehören ja zu meinem Podcast dazu. Ich würde gerne noch was zu den Schutzwesen wissen. Was verstehst du unter Schutzwesen? Also ich habe ja auch eine Vorstellung davon, aber mich interessiert, was du da dir drunter vorstellst.
Also, ich habe das schon erwähnt, glaube ich, dass meine Mama gestorben ist. Da war ich 15. Und in dieser Nacht, wo ich so traurig war, weil ich habe sie ja so allein gelassen im Sterben, ich war so voller Schuldgefühle und war so traurig. Mein Vater war schon wieder mit neuen Frauen beschäftigt. Kam in dieser Nacht ein helles Licht auf Besuch. Ganz hell. Das ganze Zimmer hat geleuchtet. Ich habe unglaublich Angst gekriegt mit 15. Und habe das Licht ausgemacht, aber das war so der Startschuss zu forschen. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und was soll die Scheiße, Entschuldigung, die sich Leben nennt? Also manchmal, ne? Diese katastrophischen Leid, Kinder müssen sterben, es gibt Krieg wie jetzt, wo man nicht mehr wissen, wo es hingehen soll. Na, warum ist
Ja.
das so? Und dann ist mir ein Buch über den Weg gelaufen, das Märchen vom Tod. Und da habe ich gewusst, so ist es. Die kleine Seele sitzt beim lieben Gott und sagt, Papi, mir ist langweilig. Und Gott sagt, bleib du mal bei mir, du bist zu klein. Und die kleine Seele sagt, aber ich möchte große Seele werden. Und das kann ich nur werden, indem ich als Mensch Erfahrungen sammle. Und dann sagt Gott, ja, wenn du jetzt inkarnierst und zu Menschen wirst, dann wirst du ganz viel Leid und Schmerz erleiden müssen, weil Menschen dummerweise nur lernen, wenn es einer nicht gut geht. Und dann sagt die Seele, ich will aber. Und geht dann aber. Und Gott sagt, wenn du jetzt gehst, dann setze ich an deine Seite einen Schutzengel. In dem Buch ist es ein Engel, dadurch, dass ich beim Schamanen war. Ich bin jetzt keine Schamanin, aber ich habe beim Schamanen die schamanischen Reisen gelernt, die Hauptbestandteil ist von meiner Therapie hier. Und deswegen weiß ich, es müssen jetzt nicht unbedingt Engel kommen, es können auch andere Wesen kommen, Tiere zum Beispiel. Nicht zu verwechseln mit den Krafttieren. Und dann geht die kleine Seele mit dem Schutzwesen in den Raum und sucht sich aus, was es für Erfahrung machen möchte. Möchte ich jetzt in Afrika geboren werden, weil ich möchte wissen, wie das ist, wenn es heiß ist und wenn ich Hunger habe? Möchte ich jetzt in die Ukraine geboren werden, weil ich wissen möchte, wie das ist, wenn der Krieg ist? Oder möchte ich gern wissen, wie das ist, wenn ich Prinzessin bin und dann inkarniere ich in England oder in Monaco? Ja? Also wir suchen uns aus, was wir erleben wollen. Und das ist krass, ich weiß. Und dann inkarnieren wir, gehen wir in den Mutterleib und da drehen eben manche Kinder um, so Fehlgeburten eben, die sagen, oh, ich glaube, ich war doch zu mutig und drehen nochmal um. Die Seele bleibt aber. Also auch dein Kind, ihr Seele oder seine Seele, weiß nicht, was es war, ist noch da, ist auf jeden Fall noch im Universum, im Feld gespeichert. Und dann werden wir geboren und dann wissen Kinder bis zum 6., 7. Lebensjahr ungefähr noch, ah, da ist mein Schutzwesen, da ist was unterm Bett, da schaut was zum Fenster raus, da ist was im Schrank. Und die Mutter sagt, so ein Schmarrn, ich lasse das Licht an, dann brauchst du keine Angst haben. Und wir lernen vor solchen Dingen Angst zu haben. Und vergessen das mit der Zeit und irgendwann kommen die Schicksalsschläge, die wir uns ausgesucht haben. Und dann, wenn man sich Hilfe sucht und bei der Frau Simon landet, da macht die Frau Simon eine schamanische Reise auf die Wiese, wo man sein Schutzwesen kennenlernen kann. Und diese Meditation ist als QR-Code auch in meinem Buch.
Ja, super. Also, wer das alles wissen möchte, das Buch vom Bleiben war nie die Rede. Und hinten ist der QR-Code drin. Das kommt auch in die Shownotes, dass man das nochmal gut nachlesen kann. Ja, ihr lieben Hörer und Hörerinnen und liebe Karin, ich möchte euch jetzt mal zu ein paar Übungen einladen. Ich habe mir bei dieser Thematik halt so entschieden, dass ich jetzt einen Übungsblock mache, weil es einfach zwischendrin wollte ich die Intensität nicht stören. Da fand ich es nicht so passend, zwischendrin die Übungen zu machen, sondern lade jetzt ein. Themen, die wir aufgegriffen haben, greifen wir nochmal mit Übungen auf. Liebe Karin, machst du mit?
Ja, gern.
Okay, also als erstes möchte ich euch alle einladen, euch vorzustellen, das heißt Freeze und Auftauen. Man kann das alleine machen, man kann das zu zweit machen, dass man sich vorstellt, wie nach und nach die Hände, die werden zur Faust, die Arme spannen sich ganz stark. Der Körper spannt sich durch, die Beine spannen sich durch. Wir werden ganz fest und starr, wie uns oft ja Angst und Schrecken starr macht. Und dann merkt man wahrscheinlich schon, dass man fast nicht mehr atmet. Und dann kann man sich vorstellen, da kommt jetzt eine wärmende Sonne, da kommt ein liebevoller Blick, ein liebevolles Wort. Und man merkt, oh, so langsam tauen wir auf, es löst sich alles wieder. Ah, der Atem wird wieder tief, es kommt alles in Fluss. Ah, können uns dann leicht und sanft bewegen, wir tauen wieder auf. Das kann man so alleine gut machen, man kann es aber auch zu zweit machen, dass einer in diese Freeze-Haltung reingeht und ein anderer berührt einen sanft an bestimmten Stellen, so nach und nach und lächelt einen an, dass man merkt, ah, dadurch taue ich auf. Na, Freeze und Auftauen, allein oder zu zweit. Dann hatten wir das ja auch, dass du gesagt hast, das Vergeben ist so wichtig. Und es ist nicht nur das Vergeben für jemanden anderen wichtig, sondern auch für uns selber. Es gibt die Vergeben-Verzeihen-Übung, dass wir eine Hand auf dem Bauch kreisen lassen, die andere Hand kreist auf den Kopf und man versucht gegenläufig zu kreisen. Ne? Also Bauch in eine Richtung, die Hand kreisend auf dem Kopf die andere und dabei ha. Ach, sich liebevoll vergeben, sich liebevoll verzeihen. Ne? Alles, was war, ist gewesen. Wir können es nicht mehr ändern. Es ist so im Leben so gelaufen. Aber man kann sich nochmal dafür verzeihen, dass man es eben nicht anders konnte. Wenn man mit jemand anderem noch was klären möchte, streiten und verzeihen. Dass wir den Zeigefinger, so als Dudu-Finger, ne? Beim Lachen ist es auch der Lachfinger, aber es ist eben auch der Dudu-Finger. Da kann man sich vorstellen, man streitet mit jemandem. Karin, stell dir vor, wir streiten miteinander und sprechen so auf Tschibberisch. So. Dann nehmen wir über Kreuz die Hände an die Ohren. Also die rechte Hand greift das linke Ohr, die linke Hand greift das rechte Ohr. Und dann stellen wir uns vor, dass wir uns freundlich voreinander verneigen und lachen. Streiten und verzeihen. Ja, und dann ist es ja manchmal so, dass wir so mies drauf sind, dass es gar nicht so einfach ist mit dem Lächeln. Da haben wir einerseits die Lachcreme, die man sich so schön ins Gesicht schmieren kann, dass die Mundwinkel nach oben gehen. Und es gibt das bezaubernde Lächeln, wo man eine Zauberformel nutzen kann. Der Musculus zygomaticus major, das ist der Muskel der Freude, der unsere Mundwinkel nach oben zieht. Und ich finde immer, dass diese lateinische Bezeichnung des Muskels ist ja wie ein Zauberwort, wie eine Zauberformel. Da können wir uns jetzt mal vorstellen, wir machen ein griesgrämiges Gesicht. Und dann sage ich Musculus, Zygomaticus, Major, Hex, Hex. Und dann gehen die Mundwinkel hoch. Dann lächeln wir oder lachen sogar. Nochmal, die Mundwinkel hängen. Wir sind tief traurig oder ärgerlich oder was auch immer. Und dann kommt die Zauberformel. Musculus, Zygomaticus, Major, Hex, Hex. Die Mundwinkel gehen nach oben. Klappt das bei dir, Karin? Konnte ich dich
Ja,
verzaubern?
ich finde es total super.
Super. Und dann finde ich es auch wichtig, wir sind ja beim Lachyoga bemüht, dass wir ins Lächeln kommen, aber natürlich sind auch alle anderen Gefühle wichtig. Und gerade bei der Trauergeschichte ist ja durchaus auch Wut im Spiel, ne? Ärger, Verärgerung, Wut, Frustration.
Oh ja.
Da gibt es den Löwe, ne, dass wir die Zunge rausstrecken und unsere Gefühle geradezu rauskotzen. Ne? Das ist bei der traditionellen chinesischen Medizin zum Beispiel so, dass wir sagen, Kotzen ist wirklich ein Gefühl rausbringen nach vorne, dass wir was, was wir nicht in Worte fassen können, trotzdem rausbringen. Und der Löwe kann auch viel nach draußen bringen, wenn einem die Worte fehlen. Dann das Boxen. Ne? Wir gucken ganz grimmig mal wieder, haben ein Punching Ball vor uns in Gedanken als Symbol für eine Situation, einen Menschen oder was auch immer. Und dann können wir nach vorne boxen. Ha! Ha! Und dann lösen wir es mit Gelächter auf und die Arme gehen leicht nach oben, die Hände öffnen sich wieder. Also nochmal, Fäuste, ärgerliches Gesicht und ha! Ha! Und dann schütteln wir die Hände, Arme gehen nach oben, ah, das wieder auflösen. Ne? So wichtig, dass wir den Wechsel üben, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Und so sehr wir auch das Lächeln möchten, es soll ja keine Grimasse werden, sodass wir einmal die Übung bitte machen, dass wir die Mundwinkel hochziehen, ein schönes Lächeln breitet sich aus und dann dürfen die Mundwinkel einfach mal hängen. Und dann gehen die Mundwinkel wieder sanft hoch, die Ohren bekommen Besuch und dann entspannen, die Mundwinkel dürfen hängen. Für den Wechsel finde ich das Jammerlachen so wunderbar. Das Jammern bekommt seinen Platz. Jammern ist wichtig. Jammern befreit. Bloß wenn wir im Jammern hängen bleiben, dann wird es eben ungesund. Dass unser Großhirn es weiß, dass wir wechseln können, dafür können wir das Jammerlachen üben. Wir können erstmal richtig dolle jammern. Oh, shala, ja, salabasha, ha, ja, salabasha, ja, sama, ja, salabasha, ha, ja. Und dann lachen wir. Und wieder, ha, ja, sa, ja, labascha, ha, ja, shalaba. Der Wechsel, das ist
Ah.
so gut. Ja, dann ist das Loslassen ja so eine Sache, die uns oft schwerfällt. Das können wir auch im Alltag üben, dass wir immer wieder kleine Sachen loslassen oder eben als Lach-Yoga-Übung bitte mal die Hände fausten, die Arme strecken nach unten, nach innen drehen, nach hinten strecken, dass wir in eine ganz tolle Spannung reinkommen, bis wir merken, boah, jetzt kann ich es aber echt nicht mehr halten. Dann nehmen wir mit Schwung die Arme nach oben und schmeißen alles, was wir loswerden wollen, über die Schultern zurück nach hinten und lachen. Wieder fausten, die Arme nach unten strecken, nach innen drehen, nach hinten etwas anheben, die Spannung aufbauen. Oh. Und dann schmeißen wir die Arme nach oben.
Ja.
Und schmeißen alles über die Schultern nach hinten weg. Ah, sehr schön. Dann können wir uns vorstellen, dass wir einen Luftballon aufpusten mit Helium, aber wir pusten jetzt mal dabei. Ne, Magic, wir können gerade selber Helium in den Luftballon pusten. Genau. Ja, mal ein bisschen dabei einatmen. Dann binden wir den Ballon zu, haben einen Stift. Mit dem Stift können wir was auf den Luftballon draufschreiben, was auch immer wir da draufschreiben möchten oder draufmalen. Dann halten wir den Luftballon weit nach oben in die Luft. Und mit einem Seufzen, und einem Lachen lassen wir ihn los. Und winken ihm nochmal freundlich hinterher. Das ist ja mittlerweile auch eine Aktion, die gerne bei Beerdigungen, Trauerfeiern gemacht wird. Ich stelle mir mal vor, es wäre schön, wenn da ein Happy End draufsteht auf dem Luftballon.
Ach, wie schön, ja.
Dann habe ich noch eine Übung, die kommt aus dem Qigong. Ich habe sie abgewandelt fürs Lach-Yoga. Die finde ich immer wieder schön. Eigentlich eine Alltagsübung, aber eben auch für spezielle Momente nochmal besonders, dass wir uns in Schrittstellung stellen und dann, wenn der linke Fuß vorne steht, der rechte Arm nach vorne kreist, nach hinten runter kreist. Wir schauen der Hand hinterher. Vorne schöpfen wir, dann drehen wir den Arm so, dass die Schaufel nach unten zeigt. Hinten lassen wir es aus der Schaufel wieder raus. Vorne atmen wir ein, nach hinten atmen wir aus. Und der Gedanke ist dabei, Neues schöpfen und Altes hinter mir lassen. Und weil es ja Lach-Yoga ist, schöpfen wir nach vorne und lassen ha-ha-ha-ha-hi-hi-hi-hi alles lachend und kichernd hinter uns. Neues schöpfen. Dasselbe mit der anderen Hand. Rechten Fuß nach vorne, linke Hand schöpft und lässt alles hinter uns. Vorne einatmen, schöpfen, nach hinten ausatmen, loslassen. Neues schöpfen und Altes hinter uns lassen. Einatmen, schöpfen und dann noch eine letzte Übung, die liebe ich sehr, die kommt von dem Yorgos Kanakakis, der viel Trauerarbeit gemacht hat, die Hili-Vigaisa-Umarmung. Bei der Hili-Vigaisa-Umarmung, da umarmen wir uns selber und zwar mit der rechten Hand auf dem Herzen als Symbol für unser inneres Kind. Die linke Hand geht auf die rechte Schulter als Symbol für uns Erwachsenen, der wir jetzt aktuell geworden sind. Also die Verbindung von unserem inneren Kind und dem Erwachsenen, der wir jetzt sind. Für mich ist es immer noch die Vorstellung, dass wir diese, ich nenne sie immer Babuschkas, die heißen anders, aber ich sage immer Babuschkas, diese Püppchen, wo ich sage, wir sind so viele, wir sind nicht nur das eine innere Kind, wir sind so viele Lebensstationen, all die umarmen wir in dem Moment. Und Hili-Vigaisa heißt es, weil es heißt Herz, Liebe, Wiegen, Gaia, die Erde, und das S und das A ist für Sprechen und das Auge, also auch fürs Sehen. Und in dem Moment haben wir uns gut im Arm und wiegen uns ein bisschen hin und her. Ah, können dabei gut atmen und vielleicht auch ein bisschen kichern. Und uns einfach dabei wertschätzen und selber lieb haben, so wie wir sind, wie wir durch alles durchgegangen sind. Ah, und wo wir gelandet sind. Und mit dieser Stärkung kann man gut weitergehen. Ja, liebe Karin, wie übst du ganz persönlich für dich das Loslassen und den Frieden mit dir? Und dem Sterben.
Loslassen ist ein Wort, das ich ehrlich gesagt gar nicht so wirklich mag.
Ah.
Sterben, beim Sterben müssen wir loslassen. Ja, da müssen wir wirklich loslassen. Da kann man zum Beispiel öfters einfach mal was verschenken. Solange wir leben, etwas, was uns ans Herz gewachsen ist, irgendein schönes Schmuckstück oder ein schönes Kleidungsstück und ich verschenke es, auch wenn es weh tut. Das ist Loslassen für den Sterbeprozess. Ich mache auch oft, wenn jetzt gesprochen worden ist am Sterbebett, ja, wir sterben, es ist genug geweint worden, jetzt kann der Humor einziehen, dann frage ich den Sterbenden, du, hör ich zu, was hältst du davor, wenn wir Abschiedsfest machen? Du ladst die besten Freunde ein und jeder von deinem Freund kriegt irgendwas. Du verschenkst etwas Persönliches. Ich habe zum Beispiel von meiner Frieda, habe ich immer noch die Schlafmaske da. Und das ist so bezaubernd und der Sterbende übt dieses Loslassen, alles hinter sich lassen, alles Materielle hinter sich lassen. Und das Tolle daran ist, man muss kein Testament mehr schreiben. Sabine, ja, Sabine war da Hardcore. Also wie sie in ihrem letzten Bett gelegen ist, hat sie sich die komplette Wohnung ausräumen lassen und hat hinten noch geschaut, wie die Leute ihre Schränke und ihr Sofa hinaustragen haben. Das ist Loslass üben. Bei den Trauernden hasse ich dieses Wort. Weil Trauernde sagen, jeder sagt zu mir, ich muss meinen Verstorbenen loslassen. Und es tut mir so weh, sage ich, nee, du musst nicht loslassen. Gib ihm frei. Gib den Verstorbenen frei. Da ist das Wort irgendwie drin, dass es die Möglichkeit gibt, dass er zurückkommt zu dir. Und dann gib ihm einen Platz in deinem Herzen oder eben die Wiese, wo ich immer hinreise. So sehe ich das.
Hört sich gut an mit dem Freilassen. Für mich ist in dem Frei auch der Frieden drinne. Und immer noch bis zum Schluss auch die Selbstbestimmung. Ne? Das finde ich auch gut.
Also ich beschließe freizugeben, damit der seine Geschäfte drüben erledigen kann. Aber in dem Freigeben heißt es auch, ich kann wiederkommen. Irgendwie ist das Wort für mich da drin. Und loslassen, ich schrei dann immer auf der Bühne. Mein Mann ist doch kein Heliumluftballon, den ich einfach so loslasse. Ne?
Haha,
weil da
Genau.
weiß ich ja nie, wo der Ballon landet und ob ich ihn irgendwann mal wiedersehe. Ne? Und das tut, also Trauernden tut das Loslassen unglaublich weh.
Ja, das ist nochmal ein guter Gedanke. Danke dafür. Ja. Du beendest dein Buch mit den Worten: Ganz am Ende erwartet jeden von uns ein Knaller. Ich bin sehr, sehr neugierig.
Ich denke schon, ja, dass es ein wunderschönes Ankommen ist nach dem Tod. Wer weiß, wo es hingeht. Ich weiß es ja selber nicht, aber ich vermute es, dass es wunderschön ist, weil für mich, bei mir, in meinen Armen, wenn die Menschen gestorben sind, sie lächeln. Oder auch, ich habe auch schon mit Menschen gearbeitet, die schon tot waren und reanimiert worden sind und wiedergekommen sind und die sagen, ich will hier nicht mehr sein, ich möchte wieder rüber, da war es so schön.
Ja, das ist tröstlich, ne? Wenn man gerade so eine Nachricht bekommt von jemand, der dann doch noch mal berichten kann. Ja,
Richtig.
der Knaller hat mich dazu ermuntert, die Lach-Yoga-Übung zu machen, eine Rakete. Ne, das ist ja ein
Ja,
Knaller.
die
Also,
kenne
Nadi,
ich.
kennst du?
Ja, die kenne ich von meinen Kindern. Die haben die in der Schule immer gemacht.
Die Rakete?
Weiß ich jetzt nicht, ob das erst die Füße und dann der ganze Körper und dann klatscht
Ah,
die.
das ist ja witzig. Ja, das schauen wir mal, ob die das genauso gemacht haben wie ich. Sonst kannst du es ja nochmal so sagen, wie das
Ja.
die Kinder gemacht haben. Ah, schön. Also wir machen das so, dass wir erstmal so auf der Erde stampfen. Ho, ho, ha, ha,
Genau,
ha,
ho,
ho, ho, ha, ha, ha. Dann beugen wir uns tief nach unten, Unterarme kreisen umeinander, so dass wir dabei nach oben kommen. Ah, dann kreisen mit der flachen Hand vorm Gesicht. Ho. Und dann schmeißt man die Arme nach oben und hüpft in die Luft.
ho.
Machen wir nochmal stampfen. Ho, ho, ha, 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 ho, ho, ha, ha. Nach vorne beugen, Arme kreisen, dass wir uns aufrichten. Ho, flache Hand vorm Gesicht. Da. Und dann Arme hochschmeißen, in die Luft springen wie ein Knaller oder eine Rakete. Kennst du das so oder kennst du das noch anders?
So ähnlich kenne ich es. Also wir haben immer mit die Füße gestampft, dann auf die Oberschenkel und dann,
Die Oberschenkel
ha,
ist klatschen ist auch gut. Gibt auch noch mal Power. Ja,
genau.
Varianten kann man ja immer einbauen.
Ja.
Ach, super. Ja, liebe Karin, was bedeutet für dich ganz persönlich Lachen, Witz und Humor?
Lachen, Witz und Humor ist ganz wichtig im Leben, weil das befreit einfach. Das ist ganz einfach. Es befreit unglaublich. Ja, macht gute Laune und alles andere ist nicht mehr gar so ernst. Ne?
Ja, deshalb nochmal die persönliche Frage, weil du das ja sehr professionell einbaust und es ist oft ja nochmal ein Unterschied, wie mache ich es nochmal so ganz privat, ne?
Ganz privat versuche ich auch, dem Leben ins Gesicht zu lachen, auch wenn es manchmal nicht so lustig ist.
Ja,
Ne?
schön. Du hast schon ganz viel gesagt, was ja deine Botschaft eigentlich ist. Trotzdem ist es immer eine Frage, die ich gern zum Schluss stelle. Was liegt dir noch besonders am Herzen? Was ist vielleicht noch eine Botschaft für unsere HörerInnen?
Also meine wichtigste Botschaft habe ich schon gesagt, Leute, beschäftigt euch mit der Endlichkeit des Lebens. Der Michael Jackson hat immer gesagt, I started with a man in the mirror. Fangt's bei euch selber an, schaut's nach, was muss ich tun, welche Tränen muss ich weinen, was muss ich mir noch verzeihen oder auch jemanden verzeihen, damit ich gut vorbereitet bin auf Sterben. Und ich glaube, wenn das jeder mit sich selbst machen würde, wäre die Welt ganz anders. Und das wünsche ich mir einfach. Und deswegen bin ich unterwegs und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben.
Schön. Ja, das hört sich gut an. Ja,
Ja.
dann wäre die Welt eine andere. Ja, ich glaube, wenn das jeder macht, ist jeder auch noch ein Stückchen mehr in Frieden mit sich. Und,
Ja, wenn
ne?
wir in Frieden sind mit uns, speisen wir den Frieden in das morphogenetische Feld, das die ganze Welt umspannt. Und dann legt vielleicht die in der Ukraine und die in Israel ihre Waffen nieder und sagen, hey, lass uns doch lieber einen Schnaps trinken, das wäre viel besser. Ah.
Haha, schöne Vorstellung. Bin ich dafür.
Oder lass uns eine Tüte rauchen.
Oder eine Runde lachen. Dazu möchte ich dich nämlich zum Schluss einladen. Lass du noch eine Runde
Ja.
mit mir und die Hörer und Hörerinnen laden wir auch dazu ein. Machst du
Okay.
mit?
Ja,
Okay.
klar.
Ja, dann lachen wir mal. Ja, sehr schön.
Okay.
Ja, liebe Karin, vielen, vielen herzlichen Dank für
Ja,
dieses
gerne.
wunderbare Gespräch mit der Tiefe und Schwere und auch Leichtigkeit. Und vielen Dank für deine wunderbare Arbeit, die du da machst.
Herzlichen Dank für das Interview. Das hat mir jetzt Spaß gemacht. Mir geht es jetzt auch viel besser, weil ich gelacht habe.
Wie schön. Sehr gut, sehr gut. Yeah. Ach, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.
Ich wünsche dir was. Tschüss.
Tschüss.
Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.